32. Kapitel. Gertrud hatte bis zu dieser Stelle mit wachsender Faszination der Geschichte Pols zugehört. Ohne es selber wahrzunehmen, waren beide im fahlen Sternenlicht näher zusammengerückt. Die Glut des Feuers hatte sich mit einer weißen Ascheschicht bedeckt. In dem kleinen Weiler waren selbst die Hunde längst eingeschlafen. Pol hatte in seiner Erzählung innegehalten. Es war schwierig für ihn, auch den letzten Teil seiner Erfahrung zu offenbaren. Gertrud half ihm, indem sie vorsichtig nach seiner Hand griff. So mit ihm verbunden, hörte sie schließlich, wie eine unergründliche, ja lebensbedrohende Angst Pol vor der letzten Konsequenz seiner Recherche hatte zurückschrecken lassen. Eine Woche nach seiner Anfrage hatte er im abgedunkelten Büro vor dem Bildschirm auf die Antwort aus Moskau gewartet. Während seine Finger in dieser Nacht auf dem Keyboard die Verbindung herstellten, verstärkten sich mit jedem Anschlag in seinem Hirn Bothwells imaginäre Trommelsignale. Ihm war nicht bewusst, dass er in diesem Moment Empfänger zweier diametral entgegengesetzter Botschaften wurde, die eine auf seinen Verstand gerichtet, die andere auf seine Seele. Die eine benutzte elektronische Chiffren industrialisierter Kommunikation, die andere verwies ihn zurück auf magische Zeichen afrikanischen Ursprungs. Doch Pol vermochte es nicht, den Wert dieser ihm verbliebenen spirituellen Kommunikationsfähigkeit zu akzeptieren. Er wollte Aufklärung, nicht dumpfe Warnung. Schwitzend wehrte er sich gegen die zunehmende Okkupierung seines Verstandes durch Bothwells spirituelle Energie, die sich immer rasender im Puls seines Blutes umsetzte. »Ah, du willst mich nicht bloß warnen, Bothwell, du frisst dich in meine Seele, in mein Denken, du willst mich zu dir runterziehen, du willst, dass ich versage, wie du versagt hast, du willst, dass ich dir folge in dein Grab.« Pol haderte mit sich und seinem toten Freund. »Zuerst hast du mich weggezerrt von allem, was mir heilig war, als Kind, vom alten Vertrauen in die Ahnen, wie es mich die Großeltern und die Eltern lehrten. Du hast mir beigebracht, es zu verachten, hast mich gezwungen, an das rote Banner zu glauben. Nicht bloß die weißen Kolonisten, auch Leute wie du haben dafür gesorgt, dass wir unsere Wurzeln abgehackt haben. Alles Fremde haben wir stattdessen gepflegt, aufgepfropft auf seelenlose Stümpfe. Und jetzt sind wir anfällig wie die Hybriden, die importierten künstlichen Züchtungen auf den Feldern unserer Bauern, die verrotten, wenn sie nicht dauernd Wasser kriegen, Kunstdünger und Chemikalien gegen Insektenbefall. Unsere natürliche Widerstandskraft ist dahin. Nun haben sie auch noch das rote Tuch zerrissen, war alles solidarisches Geschwätz. Und wir haben uns beeilt, den roten Stern auf den Müll zu werfen. Was bleibt uns dann noch, Bothwell? Angst? Kein klarer Gedanke mehr. Nein, es hat nicht genügt, das Amulett loszuwerden. Ich bin dahinter gekommen, Bothwell. Es ist nicht bloß Liebe, die uns fehlt, es ist die Nutzpflanze Ratio, die die Weißen gepflegt haben bei all ihren Unternehmungen, während Aberglaube in unseren Köpfen gewuchert ist wie Unkraut. Das hat alles erstickt, und du willst jetzt mich ersticken lassen mit deinem Trommeln. Ich lass das nicht zu. »Ratio, logisches Denkvermögen, das hab ich gelernt!« Pol tippte wieder auf dem Keyboard, seinem Fragesystemen folgend, das er sorgfältig in A, B, C unterteilt hatte. »Merkst du, Bothwell, das ist die Logik, die ich gelernt habe bei Ihrem Computerspiel. A, B, C, das ist Ihre Logik. Ein Schritt erklärt den nächsten. So denken Sie, so planen Sie, und so haben Sie alles entwickelt.« Und das ist der Fehlschluss unseres marxistischen Vordenkers an der Universität, den er nach 10 Jahren Unabhängigkeit gezogen hat. Die Liebe, die Nächstenliebe, die er bei uns vermisst, sie ist kaputt gegangen durch das ABC von Ideologien aller Art. Ich hab's endlich kapiert, Bothwell. Dieses ABC hat nie was zu tun gehabt mit Nächstenliebe. Alles Humbug. Von der Weißen bis zur Roten Kirche. Dahinter hat immer bloß das Streben nach Profit gesteckt. Zuwachs an Geld, an Prestige, an Macht. Und niemals Verzicht, Bothwell. Niemals Verzicht. Das Hämmern auf den Tasten steigerte den imaginären Trommelschlag in seinem Hirn bis zur Unerträglichkeit. »Lass mich in Ruhe, verdammt nochmal!« Pohl bemerkte schon nicht mehr, dass er schrie. Die Besessenheit hatte graduell seinen Geist erfasst. Schon seit Tagen war er nicht mehr in der Lage gewesen, seine Handlungen in ihrer ganzen technischen Dimension zu übersehen. So war ihm auch nie die Idee gekommen, dass seine heimlichen interkontinentalen Computerschaltungen in der Zentrale des riesigen, 100 Kilometer entfernten Satellitenohrs registriert würden. Und er konnte auch nicht ahnen, dass seitdem Spezialisten mit wachsendem Interesse den Inhalt seiner Kommunikation kontrollierten. Diese Herren am parallel geschalteten Bildschirm wussten jedoch nichts von der Veränderung in der Seele Pohls. Sie lauerten auf ein Staatsgeheimnis und ahnten nichts von jener archaischen Kommunikation, die ein ermordeter Armeehauptmann zum Geist des Freundes unterhielt. Sie hatten die Elektronik anzapfen können, doch kein technisches Instrument konnte die Existenz dieser verborgenen Energie anzeigen oder gar dechiffrieren. Mit erstarrendem Finger drückte Pohl auf dem Keyboard den letzten Knopf. Die Verbindung nach San Francisco war hergestellt und auf dem Bildschirm leuchtete die Aufforderung, seinen geheimen Mailbox-Code einzutippen. In der Satellitenzentrale lief in diesem Moment das Aufzeichnungsgerät an. Auf diesen Schlüssel hatten die mitlesenden Herren gewartet. Doch das Kennwort blieb aus. Gertrud wartete darauf, dass Pohl ihr vom Ende berichten würde, aber der Mann hatte sich von ihr gelöst und seinen Kopf tief in den Händen vergraben. Dann spürte sie die Erschütterung seines Körpers, er hatte begonnen, lautlos zu schluchzen, und fast unhörbar kam das Geständnis seiner Kapitulation. Die Angst, er hat es geschafft, mich abzuhalten, bis zum Grund des Geheimnisses vorzudringen. Das Herz, mein Herz, es drohte stehen zu bleiben. Ich konnte nicht mehr atmen. Ohnmacht, ich fand mich wieder zusammengebrochen über dem Keyboard. Ich bin geflohen. Gertrud erstaunte ihre eigene Reaktion. Sie war nicht schockiert von der Fremdheit dieser geistigen Manipulation. Die Erschütterung des Mannes hatte sich ihr wie in einer Ankopplung ihres Gefühls an sein Nervennetz mitgeteilt. Sie fühlte dieselbe Bedrohung wie er. Sie glaubte an das Übermächtige der spirituellen Beziehung, das Pohl überwältigt hatte. Angst hatte auch ihre Seele im Griff, als sie sich wiederfand, den Kopf geborgen im Schoße Pohls. Er hatte vorsichtig beide Hände um ihre Wangen gelegt, sein Gesicht war abgewandt, er schaute hoch in die flimmernde Pracht der Sterne. Nach einer langen Pause suchte er ihre Augen und sagte leise, »Ich habe versagt.« Sie schüttelte in seinem Schoß heftig den Kopf. »Oh ja, sie hat mich nie losgelassen, diese verfluchte Angst, Gertrud.« Seine Stimme war tonlos, als er das Gesicht erneut wegdrehte. »Ratio!« Ein Stöhnen kam tief aus seiner Brust. »Logisches Denken. Es ist nicht wirklich in meinem Leben.« »Halt mich, Pohl«, flüsterte Gertrud. »Ich habe Angst.« Sie griff um seinen Nacken und zog seinen Kopf zu sich herunter. Unbeholfen fanden sich ihre Lippen. Es war ein seltsamer Kuss, scheu, wie es Gertrud noch nie erlebt hatte, voll einer unbekannten Zärtlichkeit, die nach Wärme und nach Vertrauen suchte. Sie löste sich von ihm und setzte sich verwirrt auf. Stumm hockten beide nebeneinander unter dem grandiosen Firmament. Pohl? Der Mann neben ihr wandte zögernd das Gesicht. Seine Arme um die angezogenen Beine verkrampft. Da oben die Sterne. Ich habe so oft darüber nachgedacht. Es heißt, Energie könne niemals verloren gehen. Das habe ich in der Schule gelernt. Sie verändert ihre Form, aber sie hört nie auf zu existieren. Es ist ein physikalisches Gesetz. Ratio. Gertrud lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Was ist mit der Energie der Seele, wenn ein Mensch stirbt, Paul? Wo bleibt der Geist, der die Moleküle des abgestorbenen menschlichen Körpers bewegt hat, dass er denken, fühlen, handeln konnte? Es war seltsam. Da hatte sie plötzlich den Schlüssel zur Klärung der ganzen Verschwörung erhalten, aber es interessierte sie nicht mehr wirklich. Gertruds Reportersinn hatte sich zurückgezogen, hinter ihrer Sorge um die Freundin, die den Plan nicht aufgegeben hatte, so bald als möglich nach Harare zurückzukehren. Die Nachricht, dass Seniorminister Max Matambu dort alleine und unbeschützt nach einem Herzanfall in seinem Haus lag, nachdem ihm alle Ämter und das Vertrauen des Präsidenten weggenommen worden waren, hatte ihre Kraft mobilisiert, so zu handeln, wie es Eddington Matavire getan hätte. Gertrud erahnte nun den Zusammenhang. Wie Pol durch den Geist seines toten Freundes, blieb auch Lynette durch ihre noch viel engere Beziehung zu dem ermordeten Ranger gar nicht mehr die Freiheit, sich von dieser spirituellen Kontrolle zu lösen. Und Gertrud begann, dies zu akzeptieren. Den ganzen folgenden Tag über bekam sie Pol kaum zu Gesicht. Er wachte in der Hütte am Lager seiner Schwester, und Gertrud hatte gespürt, dass er mit ihr allein sein wollte. Zugleich schmerzte es sie jedoch, ausgeschlossen zu sein, und sie suchte die Gegenwart von Jennifer, die ebenfalls nur gelegentlich nach der Freundin schaute und die meiste Zeit im Schatten eines Baumes saß. Die Krankenschwester war doch in moderner Heilkunde ausgebildet. Glaubte sie dennoch an den Zusammenhang von Medizin und Magie, an das Eingreifen verstorbener Seelen in das aktuelle Leben? Gertrud erinnerte sich an das erste Gespräch darüber mit einem der beiden Wilderer am Tag ihrer Entführung am Sambesi. Nun war sie plötzlich selber konfrontiert worden mit dieser unwegbaren Energie, die so offensichtlich das Leben zweier ihr nahestehender Menschen bestimmte. Und in der vergangenen Nacht hatte sie während der Erzählung von Pol gefühlt, dass seine Angst real gewesen war. Ja, war sie nicht selber von ihr erfasst worden? Aber gab es nicht auch Aspekte dieses Geisterglaubens, die sich positiv äußerten? Sie wusste doch, dass Simbabwe eines der wenigen Länder war, das nach der Unabhängigkeit sogar durch ein Gesetz traditionellen Heilern einen legalen Status eingeräumt hatte. Ihrer Vereinigung stand ein veritabler Professor vor, der sowohl moderne Medizin als auch das geheime Wissen der Nangas studiert hatte. Wie passte das zusammen? Und wo war da die Trennung zwischen Humbug und erhaltenswerter Tradition? Jennifer dachte eine Weile über Gertruds Fragen nach. Wie sollte sie das der Frau aus Europa erklären? Die schnelle Entwicklung der Medizin in den letzten 100 Jahren ist dadurch möglich geworden, begann sie, dass man versucht hat, alle Krankheiten auf materielle Ursachen zurückzuführen. So gelang es zum Beispiel, Bakterien als Erreger bestimmter Krankheiten kennenzulernen, sie zu bekämpfen und damit Epidemien und Seuchen zu verhindern, die früher die Bevölkerung ganzer Landstriche ausrotteten. Fortschritte in der Technik kamen hinzu. Die Krankenschwester wies vom Fuße des Baumes, unter dem sie mit Gertrud saß, über die ärmlichen Hütten. »Sieh dich doch um«, sagte sie bitter. »Afrikaner, vor allem in solchen abgelegenen Gebieten, waren lange ausgeschlossen von diesem Fortschritt, sind es doch häufig heute noch. Sie haben ihr ganzes Leben hindurch mit der Natur zu kämpfen. Sie sehen sich den Kräften, die sie umgeben, mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Alles ist für diese Menschen belebt, nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch Steine und Felsen, Flüsse und Seen, Sonne, Mond und Sterne, Donner, Blitz und Regen. Alles, was geschieht, betrachten sie als das Werk übernatürlicher Kräfte, die durch Dämonen und Geister verkörpert werden. Deshalb führen sie auch Krankheiten selten auf natürliche Ursachen zurück. Natürlich, nach dem Biss einer Giftschlange oder in anderen ähnlich einfachen Fällen, wird die Ursache wohl erkannt, dann wird zum Beispiel die Wunde ausgesaugt. Aber immer da, wo der ursprüngliche Zusammenhang weniger deutlich ist, wird Krankheit und auch Tod auf die Wirksamkeit überirdischer Kräfte zurückgeführt und dann eben als Zauberei, als Magie angesehen. Und solch ein Zauber kann nur durch einen Gegenzauber wieder aufgehoben werden. Und Nangas sind solche Zauberer? Haben sie wirklich übernatürliche Kräfte? Im Trancezustand, in dem das normale Bewusstsein ausgeschaltet ist, soll es diesen Nangas möglich sein, die Geister zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Auch von der Seele eines Verstorbenen nimmt man in unserem Glauben an, dass sie als Geist oder als Dämon weiterlebt und in das Leben der Nachgeborenen eingreift. Als unumstößlicher Beweis wird oft die Tatsache gesehen, dass die Toten im Traum erscheinen. Jennifer schwieg einen Moment. Ihr wurde bewusst, dass sie zum ersten Mal gegenüber einer Fremden, gegenüber einer Weißen, über das, wie sie selber fand, nicht unproblematische Glaubensgeflecht von Menschen sprach, die sich in der Konfrontation mit Weißen unter anderem auch deshalb so oft unterlegen fühlten. Und auch die Fotografin spürte die emotionale Barriere, die sich in jahrhundertealtem Missverständnis zwischen den Kulturen aufgerichtet hatte, ohne dass es je zu einem wirklichen Dialog gekommen wäre. Pohl hatte von einem ungerechten Oben und Unten gesprochen, gegen das er seinerzeit mit der Waffe angekämpft hatte. Aber 15 Jahre danach hatte er feststellen müssen, dass er nicht bloß Opfer nach wie vor ungerechter materieller Verhältnisse geblieben war, sondern auch Gefangener einer Welt, die dem menschlichen Geist die freie Entfaltung noch immer verwehrte. »Siehst du, Gertrud, ich selber bin die Bele.« Jennifer hatte sich zurück an den Baumstamm gelehnt. »Und unsere Kultur geht zurück auf König Misilikasi, der unseren Zulu-Stamm in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts aus Südafrika nach Norden in das Gebiet der Shona-Stämme führte. Mein Urgroßvater erinnerte sich noch an die großen Zeremonien zur Beschwörung des Regens. Die größte Gottheit hieß Nkulunkulu oder auch Somandla. Und die Vermittler zwischen dem Menschen und dieser Gottheit waren die Amatlossi, die Geister der Verstorbenen, meistens verkörpert in Schlangen. Bei den Zeremonien spielte die Opfergabe von Büffeln eine große Rolle. Aber dann, unter Misilikasis Nachfolger Lobengula geschah es, dass die Ndebele mehr und mehr die Zeremonien und auch den Glauben der Shona übernahmen. Jennifer lächelte. Wohl etwas, was sich seltsamerweise so oft in der Geschichte wiederholt, die Überwältigung der im Krieg erfolgreichen Eroberer durch die Kultur der Eroberten. So ist es jedenfalls einfacher geworden, die Glaubens- und Sozialordnung zu erklären, die du kennen musst, wenn du wenigstens ein bisschen verstehen willst, was in unseren Köpfen und in unseren Seelen vorgeht. Die Clans der verschiedenen Stämme oder der regionalen Sprachgruppen leben in abgelegenen Landesteilen noch oft in einem klar gegliederten System. Die Großfamilie umfasst in einem Dorf mehrere Generationen und bildet die wichtigste Einheit. Sie ist durch ein Totem, ein Symbol aus der Tier- oder Pflanzenwelt, mit dem Clan verbunden. Dieses Totem bezieht sich in der Regel auf eine Dynastie von Häuptlingen. Heirat innerhalb dieses Totems ist nicht erlaubt. Eine, wenn du so willst, geschickte Inzestverhinderung. Hochzeiten sind in erster Linie eine Verbindung zwischen zwei Familien mit unterschiedlichen Totem und sie handeln die Bedingungen der Lobola des Brautpreises aus. Stirbt der Ehemann, kann die Nachfolge von einem Bruder oder Vetter angetreten werden oder die Witwe kehrt zu ihrer Familie zurück. Bedeutsam ist, dass sich die Hierarchie der Familienstruktur auf den Sekuro, auf den Großvater stützt, der den Ahnen am nächsten steht. Die Geister der Ahnen sind die Verbindung zu der höchsten Shona-Gottheit Mwari oder Musika Vanu und sie geben den Nachkommen Rat durch die Geistermedien. Diese Struktur sorgt auch für einen strikt einzuhaltenden Moralkodex, der Respekt vor den Älteren in den Mittelpunkt stellt. Verstöße gegen diese Normen und Regeln lassen Gosi, böse Geister, auf den Plan treten, die ebenso wie Mondoro, der Schutzgeist des Clans, und Wazimu, der Schutzgeist der Familie, eben von den Nangas manipuliert werden können. Gertrud versuchte, die geballte Lektion zu verarbeiten. Auf einmal war ihr auch der Hintergrund für den ungeheuren Disziplindruck klar geworden, der außerhalb des unmittelbaren Freundeskreises wirklich kontroverse Diskussionen selten erlaubt hatte. Wie oft hatte sie sich über die verbale Konfliktscheu und auch die Unterwürfigkeit schwarzer Gesprächspartner geärgert. »Es ist also so, dass jeder Nanga gleichzeitig Priester und Arzt ist?«, fragte sie. »Ja, und er oder sie, es sind ja auch viele Frauen darunter, ist für diese Tätigkeit ganz besonders ausgesucht und ausgebildet. Gelegentlich wird die Berufung auch vom Vater auf den Sohn oder von der Mutter auf die Tochter vererbt. Zur Ausbildung, die sich über mehrere Jahre erstrecken kann, werden nur Kandidaten mit, wie soll ich sagen, mit leicht erregbarem Nervensystem angenommen. Häufig begleiten sie schon als Kinder die Arbeit ihrer Lehrer. Sie machen oft eine sehr harte Schule durch, während der sie nur sehr wenig essen dürfen und völlig zurückgezogen leben müssen. Durch die körperliche Entkräftung verfallen sie in Sinnestäuschungen. Die Geister, von denen ihnen immer und immer wieder erzählt wurde, erscheinen ihnen schließlich. Dazu kommen meist noch ständige Gaben von Rauschgiften und Betäubungsmitteln, durch deren übermäßigen Genuss sie sich fast am Rande des Wahnsinns befinden. Andererseits erlangen sie in den meisten Fällen eine sehr genaue Kenntnis heilkräftiger Pflanzen. Jennifer wollte nicht nur das in ihren Augen Negative aufzählen, und so fügte sie hinzu: »Ich meine, die Übernahme vieler Kräuter in unseren Arzneimitteln ist der modernen Medizin erst durch solche traditionellen Heiler möglich geworden. Und die Traditional Healers Association hat bei uns in Simbabwe durch ein Gesetz Zugang zu allen Krankenhäusern. Sie hat sogar schon begonnen, Kräuter in Pillen- und Kapselform anzubieten. Das hat inzwischen dazu geführt,« die Krankenschwester besann sich wieder auf den materiellen Konflikt zwischen Tradition und Moderne, »dass multinationale Pharmakonzerne tatsächlich Agenten bezahlen, um wirklich wirksame Rezepturen zu stehlen, um sie in den industrialisierten Ländern mit hohem Profit zu vermarkten.« Viele Stunden später, die Nacht war längst hereingebrochen, trat der alte Häuptling in vollem Ornat aus seiner Hütte. In der rhodesischen Zeit hatten alle Häuptlinge von den Behörden eine Uniform verpasst erhalten, die auch im unabhängigen Simbabwe beibehalten worden war. Unter einem weißen Tropenhelm trug Jonathan Musora einen Umhang mit einer um den Hals befestigten Amtskette, an der auf der Brust ein auf Hochglanz poliertes halbrundes Metallschild mit dem eingravierten Siegel im Sternenlicht funkelte. So führte er die Prozession an, die sich durch den Staub hinüber zu der fast einen Kilometer entfernten Steinformation bewegte, die in der hellen Nacht wie mahnende Finger aufragte. Dort war der Platz, wo, wie Gertrud von der wieder leidlich zu Kräften gekommenen Leinet erfahren hatte, das Zeremoniell stattfinden sollte. Der Häuptling hatte entschieden, Tochter und Sohn in die Hauptstadt zu begleiten, und in der Stunde vor dem Aufbruch sollte das Medium des Dorfes, eine schon am Fuß der Felsen wartende alte Frau, in die Zukunft sehen. Gertrud war durch die Gespräche in den vergangenen 24 Stunden in einer Weise auf das Zeremoniell vorbereitet, dass sie ihre Teilnahme nun eher als Privileg, denn als aufregendes Reportererlebnis betrachtete. Sie war gar nicht erst auf den Gedanken gekommen, die bei der Überquerung des Sambesi am Flussufer geborgene Kamera anzurühren. Eine dumpfe Trommel wies ihr die Richtung. Dann hockte sie sich dicht neben Leinet, die zusammen mit den anderen Frauen gerade noch in Hörweite der alten Seherin zurückgeblieben war. Ihr wurde klar, dass es sich eigentlich um eine Männersache handelte, denn Pol war allein mit dem Vater und einigen seiner Ratgeber bis vor das Feuer getreten. Aber auch das störte sie im Moment nicht. Zu sehr war sie gefangen von der Ernsthaftigkeit, die sie umgab. Auch Leinet hatte sich still gebeugt. Gertrud schloss die Augen. Sie hatte das Gefühl, erst jetzt in Afrika angekommen zu sein. Der gutturale Singsang, der würzige Duft verbrannter Harzbrocken, das unaufgeregte Dröhnen der Trommel hatte sie weggleiten lassen, und sie schrak auf, als sie plötzlich Leinets leises Murmeln an ihrem Ohr vernahm. »Sie sieht einen Stern«, flüsterte die Freundin. »Sie sagt, unbedeutend und klein, ein Sternchen. Sie sagt, doch sei es von großer Bedeutung für die Erde. Es glänzt wie Silber und ist doch nicht der Mond, weit weg im All und doch ganz nah. Kraft geht von ihm aus, ein unendlicher Strom. Und jetzt sieht sie Kampf. Mächte, die um dieses Silberweiß streiten, Menschen, die lügen und töten, um es zu besitzen.« Die Sterne begannen gerade zu verblassen, als sich die fünf auf den Weg machten, und die Sonne stand schon hoch am Himmel, als Pohls klappriger Ford die Außenbezirke der Hauptstadt erreichte. Sie hatten beschlossen, sich zu trennen, wobei Pohl darauf bestanden hatte, dass Gertrud auf keinen Fall die beiden Frauen zum Hause Matambos begleiten würde. Ihre Anwesenheit in Harare sei am schnellsten zu entdecken, hatte er argumentiert, und sie nach Chitungwiza mitgenommen. Leinet und Jennifer hatten sich an der Hauptpost und der alte Häuptling vor dem Parlamentsgebäude absetzen lassen. Er wollte, wie er sagte, alte Bekanntschaften auffrischen, und Pohl klärte Gertrud auf dem Weg in die Townships darüber auf, dass der Häuptlingsrat durch einige Abgeordnete auch in der Nationalversammlung vertreten sei. Beklommen begleitete die Fotografin Pohl in Chitungwiza bei der Suche nach dem Wissenschaftler, dessen Rolle bei der Recherche Stefan Sagers sie ihm während der Fahrt vom Sambesi-Tal nach Harare erläutert hatte. In Telefonaten mit ehemaligen Rundfunkkollegen von einem öffentlichen Fernsprecher im Postamt hatte Pohl herausgefunden, dass der bei dem Bombenanschlag verletzte Universitätsdozent inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und bei Freunden irgendwo in den Townships untergekommen war. Pohl Musora hatte sie nicht nach Hause gebracht, und so war es Gertrud erspart geblieben, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sie mit diesem unklaren Gefühl umgehen sollte, das seit der spontanen Umarmung Pohls vor zwei Nächten und dem seltsamen Kuss in ihr zurückgeblieben war. Sie wusste nicht, ob sie sich auf ein Alleinsein mit dem Mann freuen sollte oder ob sie sich davor fürchtete. Pohl hatte einen simplen Grund für das Meiden seiner Wohnung angegeben. Möglicherweise wird das Haus überwacht. Wenn sie nicht schon die Überseeschaltungen vom Archivcomputer angezapft hatten, dann muss ihnen spätestens seit meinem Verschwinden ein Licht aufgegangen sein. Gertrud registrierte, dass er offenbar einen Teil seiner Angst überwunden hatte und wieder in logischen Kategorien zu denken und zu planen vermochte. Sie fanden Filias Mukombe in Sengesa. Er saß, in eine Decke gewickelt, unter einem Mangobaum im Vorgarten eines jener Township-Häuser, die nach der Unabhängigkeit von Angehörigen der neuen schwarzen Mittelschicht zum Teil mit staatlichen Krediten errichtet worden waren. Solche Neubauten waren deutlich mit größerem Komfort ausgestattet, verfügten über Stromanschluss, was leicht an der Fernsehantenne auf dem Dach auszumachen war, und in der Regel auch über einen Carport, in dem dann nachts der neue Reichtum eine hier bislang unbekannte Geisel anzuziehen pflegte, Autodiebe. Gertrud hatte das Gesicht erkannt, noch bevor Pohl die Adresse überprüfen konnte. Der junge Mann sah überrascht von einem Buch auf, das er im Schoß zusammenklappte, als die beiden durch das quietschende Gartentor traten. Zögernd erwiderte er Pohls schoner Gruß, dann ließ er die Hände sinken und blickte, noch bevor Pohl sie vorstellen konnte, misstrauisch zu der hinter ihm wartenden weißen Frau. »Sie sind Gertrud Steiner, nicht wahr?« Unbehaglich nickte die Fotografin und trat mit ausgestreckter Hand heran. Er übersah die Hand und erhob sich mühsam aus seinem Sessel. Dabei verrutschte die Decke, und Gertrud sah für einen Moment den Verband auf der nackten Haut des Bauches. Während sich Filias mit Hilfe eines Stockes zum Haus wandte, kroch in Gertruds Gewissen die Erkenntnis, dass weder Stefan Sager noch sie sich einen Deut um das Schicksal des Attentatsopfers gekümmert hatten, der doch von ihnen in diese Situation gebracht worden war. Stattdessen hatten sie sich nur um ihre eigene Sicherheit und um ihre Recherche gekümmert. Tief betroffen folgte sie dem Mann und Pohl ins Haus. Dass der Anschlag von südafrikanischen Agenten verübt wurde, ist die offizielle Version. Phileas hatte ihnen in seinem kleinen Zimmer zwei Stühle zurechtgeschoben. Vielleicht ist es auch so gewesen. Ich bin vorige Woche aus dem Krankenhaus gekommen. Freunde haben mich zum Campus gefahren, wo ich, wie viele meiner Kollegen, wohnte. Ich fand ein Chaos vor in meinem kleinen Apartment. Dasselbe war bei Rover Manyuki passiert, dem Geologieprofessor. Unmittelbar nach seinem Tod ist bei mir und bei ihm alles durchwühlt worden, Schreibtische und Schränke aufgebrochen, Bücherregale ausgeräumt. Die Universitätsverwaltung erhielt die Auskunft, weder Polizei noch Geheimdienst seien dafür verantwortlich, aber es hat keine Untersuchung gegeben. Der Dozent schüttelte den Kopf. Ich mochte dort nicht bleiben. Dann wies er hinüber auf einen kleinen Bücherbord. Das haben sie nicht mitgehen lassen. Bücher, die Rover aus Deutschland mitgebracht hatte. Sie konnten sie wohl nicht lesen. Ich auch nicht. Gertrud trat an das Board und sah mit schiefem Kopf die Titel durch. Dann stutzte sie, und das Erlebnis der vergangenen Nacht fiel ihr ein, die Prophezeiung der alten Seherin im Dorf des Häuptlings. Eine innere Unruhe befiel sie, als sie nach dem Taschenbuch langte. Bürgels Himmelskunde, Entdeckungsreisen zu fernen Welten. Ihre Hände zitterten, als sie das Buch aufschlug und zwischen den Seiten 160 und 161 einen zusammengefalteten Zettel fand. Eine Textstelle war angestrichen. Sie las: Dass Piazzi ausgerechnet ein Fixsternchen an jener Himmelsstelle suchte, die gerade der neue Planet passierte, zeigt, wie verblüffend seltsam oft die unsichtbaren Hebel ineinander greifen, und ist es nicht wiederum ein bemerkenswerter Zufall, dass Olbers in Bremen, als er im März des Jahres 1802 die Ceres in ihrem Lauf verfolgt, nahe bei dem neuen Planeten einen zweiten findet, der den Namen Pallas erhält? Gertruds Genick versteifte sich. Sie spürte die Gänsehaut bis hinauf zu den Haarwurzeln. So sehr zitterten ihre Finger, dass sie den Zettel beim Auffalten beinahe eingerissen hätte. Mit Bleistift war der Schlüssel akkurat notiert. Pallas gleich griechische Göttin gleich Palladium. Ordnungszahl 46. Mittlere Atommasse 106,4. Schmelzpunkt 1552 Grad Celsius. Siedepunkt 3140 Grad Celsius. Farbe Silberweiß.